ARD. Die Temperaturen klettern und klettern. Am Nachmittag sollen wieder alle Hitzerekorde fallen. Abkühlung verspricht in unserem Fall der Debütroman des steirischen Autors Ferdinand.
Und hätt fast in vor der Zeit schon mitgenommen, dieser Fluss, der unterirdische, auf dem die Toten da hinüber, hätt ihn, den Schlicht, fast schon verschluckt, der doch schon halb verdurstet da auf dem Parkplatz auf der Simmeringer Heide ist gelegen und wollte nichts mehr wissen von dem verschwundenen Dr. Schauer, von Schauers Tochter Astrid, von Harald und von Norbert und ihr, der Schimmelteufel. Vor allem aber von dem Ministerialrat Kerninger wollte nichts wissen mehr. Und weil die Sonnenstrahlen ihm auch bleiernd auf seinen Kopf fallen, drum hat er das Rauschen schon gehört, den Fluss der Toten. Nur wenn man so wie er das Schlicht noch schwer an einer Schuld zu tragen hat, könnte sein, dass man drin untergeht, verloren geht da auf dem Weg hinüber. Und konnte ihn drum noch nicht gehen lassen.
Mein Lieblingstier heißt Winter. Hörspiel in zwei Teilen von Ferdinand Schmalz nach seinem gleichnamigen Roman. Teil 2.
Franz, Schlicht. Gut geschlafen? Kopf schmerzt.
Wer sind Sie?
Wir kennen uns.
Wüsst nicht, woher wir zwei uns kennen sollten.
Über unseren alten Freund, den Kerninger.
Frau Kommissarin.
Und fährt ihm jetzt der Schmerz, fährt ihm dem Schlicht hinein ins Hirn. Und mit dem Schmerz fährt die Erinnerung da rein, in diesem Schädel da drinnen im weißen Bett, da in der Notfallambulanz, in der der Schlicht gerade liegt. Und sich den Kopf zerbricht, der im Übrigen tatsächlich etwas angeknackst. Er muss sich da in dem Transporter von der Schimmelteufel, muss er den Kopf sich etwas festgestoßen haben.
Warum sitzen Sie an meinem Bett?
Der Ministerialrat Kerninger, mit all seinen Qualitäten und ja, mein Gott, auch Abgründen, der ist als Ganzes ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft.
Ich hab mit ihm, dem Kerninger, habe ich seit damals nichts zu schaffen mehr. Ich zahl meine Schulden ab bei ihm, sonst nichts.
Dann, warum kommt mir zu Ohren, wenn meine Behörde, meine Leute auf der Straße mir Bericht erstattet, dass er, also Sie, dass Sie mit ihm, dem Dr. Schauer, etwas zu schaffen hätten?
Der Schauer, das ist Kundschaft und mehr nicht. Tiefkühlkost. Und weil er nicht mehr weiter wollte, weil der das Leben sich da in der Tiefkühltruhe drin nehmen wollte, hätte ich den Leichnam seinen transportieren sollen.
Dann warum haben meine Jungs sie mit der Tochter von dem Schauer herumspazieren sehen?
Wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Ermittlerinnen-Nase nicht da in mein Privatleben reinstecken?
Sie haben keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte geht.
Welche Geschichte?
Da sitzt er doch, der Schmerz. Die Wurzel allen Übels. Und hat auch die Dentistin nun den Zahnwurzelkanal gereinigt und kann fürs Erste wieder eher verschlossen werden, dieser Zahn.
Was reden Sie denn da?
Und auch der Kerninger erscheint, zwar noch recht verdutzt, da in der Zahnarztpraxis. 3 Tage kann der Zahn noch schmerzen, ich schreibe Ihnen ein Rezept.
Und schleicht der Kerninger, schleicht ungesehen sich ein Stockwerk höher, macht, bevor es weitergeht, noch einen kurzen Stopp
dort an dem Arbeitsplatz, wo über eine Zahnprothese gebeugt mit Lupenbrille im Gesicht sie,
die Astrid, sitzt.
Und schiebt die Brille mit den dicken Linsen etwas tiefer auf die Nase und dann drüber hinweg, den Kerninger besser zu sehen.
Der verstohlen wie ein kleiner Bub, gefangen im Körper eines alten Mannes,
vor ihr steht. Blickt sich schnell nochmal um, ob ihn auch niemand hat entdeckt und Astrid ganz allein da in der Werkstatt drinnen sitzt.
Bist du verrückt? Man darf dich unter keinen Umständen, darf man dich hier bei mir drin sehen.
Ich kann nicht anders.
Und während er sich ziert, als wäre er noch mal 15, streichen seine Finger zittrig über diese glatt polierten Zahnprothesen. Betastet sie mit seinen Fingerkuppen.
Was hat die Astrid mit dem Kerninger?
Hast du der nächsten Zeit einen Termin für mich? Es wäre dringend.
Es hat nämlich der Kerninger, hat schon seit mittlerweile über einem Jahr, hat regelmäßigen Kontakt zu ihr, der Astrid. Aber das wussten sie bestimmt schon längst, dass er, der Kerninger, und sie, die Astrid.
Morgen ließe sich einrichten?
Dann ist das fix.
Ich gebe dir heute Abend noch Bescheid. Und jetzt raus hier.
Lass mich raus. Ich muss hier raus.
Und merkt, wie es ihm schwarz vor Augen, weil all das doch ein bisschen fiel, was ihm da in den angeknacksten Kopf nun wieder eingefallen.
Verschwinden Sie.
Ma, wie schön. Ich sehe schon, dass nun alles seinen Lauf, dass wieder mal das Mögliche sich in das Wirkliche wird stürzen und ich als Frau Inspektor dann für eine Ordnung wieder sorgen kann. Und fällt ihm alles ein. Der Dr. Schauer, der Tulp und auch der Fabian, der Ingenieur und auch die Schimmelteufel, die Astrid und schmerzlich auch der Kerninger, fährt ihm da rein in seinen Schädel, der sich im selben Augenblick von seinem deutschen Kraftfahrzeug da Richtung Innenstadt nun wieder schieben lässt. Die Backen halbseitig noch taub von dieser Zahnbehandlung. Bis hin zu jener Gastwirtschaft, in der er sich verabredet mit dem Parteifreund zu einer informellen Unterredung. Und nimmt der Kerninger jetzt an dem Tisch da in der Ecke Platz, an dem er immer sitzt. Und muss nicht in die abgewetzte Speisekarte, in die Ledermappe mit zerschlissenen Klarsichtfolien reinschauen, erst weil er, der Wirt, der Leopold, gerufen Poldi, schon weiß, wenn er, der Kerninger, bei ihm einrollt, was dann zu tun ist.
Man versteht sich hier heute noch aufs Rindsgulasch.
Wir kochen es, das Rindsgulasch, noch nach der alten Art, wie es auch der Großvater gemacht.
Authentisch, wie auch die Einrichtung.
Nämlich, dass man, wenn er der Kessel schon fast leer, wenn nur mehr knapp eine Portion sich da am Boden vor dem Kessel befindet, dass man dann nicht den Kessel ausleere und gar wasche, wie es andere Wirte tun. Nein, das neue Rindsgulasch dann in den Resten von dem alten. In den Überbleibseln da im Kessel gare man dann all die frischen Zutaten. Aber die Basis bleibt immer bestehen. Ja, dieses Gulasch setzt sich wie eine Matrioschka-Puppe bis in das Unendliche fort.
Bei to leave. Ist dir das schon einmal zu Ohr gekommen? Bei to leave.
Da müsste ich lügen jetzt.
In London ist das groß im Kommen. Man verkauft ja nicht mehr Wohnraum, sondern vielmehr die Idee von Wohnraum. Die Wohnungen, die so entstehen, werden bezugsfertig versiegelt. Bis dann die Geldgeberin oder eher der Geldgeber entscheiden, was denn mit diesen Wohnungen überhaupt passiert.
In dieser Stadt wird doch beileibe nicht zu wenig in den sozialen Wohnbau investiert.
Und springt ein Großinvestor ab, dann fallen all die Wohnungen erst recht ihrem eigentlichen Verwendungszweck dann zu. Win-win, Kurtl! Win-win!
Und hat der Kerninger, weil er sich so in Rage hat geredet vor Ärger über diesen Immobilienmarkt, den hiesigen, hat er drum ganz vergessen auf die von dieser Spritze noch immer taube Wange.
Wie es der Zufall will, hab ich gerade Wind bekommen von Gründen da im Süden. Ein verlassener Vergnügungspark, Plastikdinosaurier, die vor sich hin verrotten, bis vor kurzem noch in den Händen eines heillosen Fantasten namens Andreas. Gute Anbindung, sowohl zu Flughafen wie City, das Media Quarter, einen Steinwurf nur entfernt, das ließe sich schon anregend verbaten.
Und schaufelt gierig sich der Kerninger das Rindsgulasch aus diesem bodenlosen Topf in seinen Mund hinein. Und während er erzählt von all den staubdicht abgeklebten Wohnungen, die da im Süden dann entstehen könnten, da rinnt der rötlich-braune Saft des Rindsgulaschs rinnt ihm, dem Kerninger, da aus dem tauben Mundwinkel ein rötlich-braunes Rinnsal über seine Wange runter und tropft, das unendliche Rindsgulasch tropft runter auf den Janker ihm, wo es dann in den Stoff reinsickert, dass er, Der Gurtl kurz sich denkt.
Das war's. Das war ein Schlager jetzt.
Schädelbasisbruch.
Bist du schon lange hier?
Das hat der Herr Primar vorher bei der Visite. Und dass das schlimmer klinge, als es sei.
Wo ist die Kommissarin hin?
Welche Kommissarin? Ein Streifenwagen hat zufällig dich da auf dem Gehsteig liegend aufgefunden. Sie haben mich verständigt, weil du noch meinen Namen gestammelt hast.
Ah, mein Kopf.
Unsere Flüssigkeitsreserven sind beschränkt. Die Dehydrierung das größere Problem, sagt er, der Herr Primar. Ich bin seit gestern hier. Du hast sehr tief geschlafen, regungslos.
Geschlafen?
Ich kann auch wieder gehen. Ich wollte nur warten, bis du aufgewacht. Weil so alleine aufwachen nach einem solchen Vorfall, das stelle ich mir schrecklich vor.
Das ist mir auch das Liebere.
Ich leg mich kurz daher zu dir. Bin ein bisschen müde von der Nacht.
Kennst du den Kerninger?
Warum willst du das wissen?
Ob du ihn kennst, habe ich gefragt.
Was willst du hören? Dass ich mit ihm, dem Kerninger, seit längerem nicht treffe. Dass wir, wie man so sagt, ein kontraktuelles Verhältnis pflegen. Weißt du, was das heißt, kontraktuell? Dass da ein Vertrag besteht zwischen mir und ihm. Ein Vertrag, der regelt, wie die Treffen zwischen uns abzulaufen haben. Was wir bei einem solchen Treffen an Kleidern tragen und was nicht. Und ein Zuwiderhandeln heißt, vertragsbrüchig zu werden. Es geht darum, ihm, dem Kerninger, gezielt Schmerzen zuzufügen. Ist es das, was du hören willst?
Wie so ein schwarzes Loch zieht er der Schmerz alles an sich, was da um ihn geschieht. Der Kerninger, der interessiert sich so wie ich für Zähne und dafür, was sie so anrichten. Hab ihm von diesen Schuhen dann erzählt, die ich mir angefertigt. Schuhe, die statt Sohlen, die Zähne. Hunderte von Zähnen. Und dass ich mich gefragt habe, wie sich das anfühlen muss, mit diesen Schuhen überhaupt zu gehen. Und wie die Zähne sich durch mein Gewicht da in die Haut reingraben würden.
Mein Ohr, du tust mir weh.
Kurz drauf kam es zu dem Vertrag. Darin steht festgeschrieben, wo meine dicht bezahnten Lackschuhe den Leib berühren dürfen, in welchem Tempo ich die Schritte auszuführen habe, wie man sich vor und nach dieser Behandlung zu verhalten hat. Und auch ein Safe Word ist vertraglich festgelegt, damit, wenn es zu weit, man es dem anderen deutlich und ohne Missverständnisse dann signalisieren könne, dass nun auch eine Grenze man erreicht. Bis jetzt ist es jedoch noch nicht gefallen, das Signalwort.
Re-Ragu. Ist das die Art Geschichte, die du hören willst?
Re-Ragu!
Und steht.
Steht er an seinem Bett.
Am Bett, in dem der Schlicht drin liegt, steht eine Frau jetzt da im weißen Kittel, an dem noch einmal weißer dieses Schildchen mit einer Sicherheitsnadel dran geheftet. Nur dass sich er, der Schlicht, gar nicht sicher fühlt er sich da, als er liest, was da drauf steht auf dem Kärtchen. Frau Dr. Bitter. Steht da die Anästhesistin, von der der Herr Ingenieur Huber ihm erzählt, steht da vor ihm und fragt:
Wie geht's uns heute?
Es ging schon besser.
Wir werden Sie erstmal erlösen von all den Schmerzen, die Sie quälen. Das geht ganz schnell und schon ist Ihnen leichter.
Warum steht an dem Schild an Ihrem Kittel bitter?
Weil ich die bitteren Pillen hier verteilen muss? Scherz, weil das mein Name.
Bitter.
Doktor Bitter, bitte.
Ich will das nicht.
Wie bitte?
Kein Schmerzmittel.
So gut, ganz wie Sie wollen.
Ich kenne den Herrn Ingenieur.
Unwahrscheinlich. Der Huber lebt eine Schattenexistenz, zurückgezogen von der Welt.
Ich war bei ihm zu Hause, in seiner Festung, in der er sich verschanzt, vermauert hat, weil ich den Dr. Schauer suchte, der schon seit ein, zwei Wochen verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.
Haben Sie Unverträglichkeiten, Allergien?
Was tut das denn zur Sache?
Es ist hier leider kaum der rechte Ort, um all das zu besprechen. Ich würde darum vorschlagen, dass Sie uns, meinem Mann und mir, einen kleinen Hausbesuch abstatten. Mein Mann freut sich bestimmt. Einmal im Monat bereite ich ein Abendmahl, ein festliches für ihn. Wie es der Zufall will, ist's morgen wieder mal soweit.
Was macht ihr beiden bei mir im Feuerwerksladen drin?
Hey, pst! Das hat den Feuerwerker nichts zu kümmern.
Und stehen da die zwei, der Harald und der Norbert, bei Fabian im Laden drin, da, mitten unter all den Kisten voller Feuerwerksartikel. Zwei grobschlächtige Gestalten.
Hier gibt es nichts zu holen.
Und zittert da in Norberts Händen, zittert etwas Kleines, rot Gefedertes.
Wir sind bloß Freunde von Ihrem Freund, dem Schlicht.
Los jetzt, Norbert! Willst du ihm vielleicht doch noch verraten, wer unsere Auftraggeberin?
Lassen Sie auf der Stelle meinen Kanari los!
Dreh ihm den Hals um.
Harald.
Stopp!
Norbert.
Harald!
Norbert!
Harald!
Norbert!
Harald!
Norbert, dreh den wirklich in den Hals hier zu.
Stopp!
Richt ihm, dem Schlicht, aus. Er soll ja nicht auf uns vergessen. Weil wir auf ihn auch nicht vergessen haben.
Und fällt dem Norbert erst da auf der Autobahn jetzt auf, dass er den Vogel immer noch in Händen hält.
Knallrot liegt dieser kleine Federball in seiner Hand.
Was soll ich mit dem toten Vogel tun?
Schmeiß ihn um Himmels Willen aus dem Fenster.
Das bringe ich Harald nicht übers Herz.
Und legt den Vogel rein ins Handschuhfach.
Ins Handschuhfach.
Norbert?
Harald?
Sie schweigen für den Rest der Fahrt. Der Fabian, allein jetzt da im Laden, hat endlich auch verstanden, dass diese Wirklichkeit viel grausamer als jeder Traum. Und weil er sich gerade keinen besseren Reim drauf machen kann, als dass die beiden, dass das die Geldeintreiber von dem Kerninger, weil er doch weiß, wie sehr der Schlicht noch in der Kreide da bei ihm, drum schwört er sich jetzt feierlicher als jeder Ritter das gekonnt, dass er sich an dem Kerninger wird rächen. Auf das auch er denselben Schmerz wird spüren, den er, der Fabian, nun spürt da in sich drin.
Wie schön, dass Sie gekommen sind. Folgen Sie mir. Mein Mann ist noch, wie soll ich sagen, noch nicht aufgewacht.
Hält er Siesta?
So ähnlich. Hier entlang geht es ins Schlafzimmer.
Na, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass er im Koma liegt.
Keine Sorge, mein Mann wird sich sofort zu uns gesellen. Ein kleiner Stich, das Serum und ein paar Feineinstellungen an den Geräten, damit das Aufwachen sich reibungslos vollzieht. Hallo, mein Schatz. Wir haben heute einen Gast, ein Freund von unserem Herrn Ingenieur. Lass dir ruhig Zeit. Das alles passiert auf seinen ausdrücklichen Wunsch.
Auf seinen Wunsch?
Er will es so. Dass dies mit einem gewissen beruflichen Interesse meinerseits zusammenfällt, ist eine glückliche Fügung.
Sie drängen ihn zu nichts.
Ich versuche ihm aber auch nichts vorschnell auszureden. Der Mensch ist nun einmal ein freies Wesen.
Den man von Zeit zu Zeit auch vor sich selber schützen muss.
Diese Freiheit beinhaltet nun mal auch die radikalsten Entscheidungen, im Extremfall auch gegen sich selbst zu treffen.
Sie entschuldigen, ich nehme an, dass meine Frau Sie schon etwas ins Bild gesetzt, nun ja, was meine allgemeine Lage anlangt.
Die Frau Doktor hat gemeint, dass Sie für dieses künstliche Koma sich frei entschieden hätten.
Ich bevorzuge den Ausdruck künstlicher Tiefschlaf. Auch wenn es mir darum geht, meine Kontrolle über mich selbst gänzlich abzugeben, so ist dieser Vorgang selbst Alles andere als unkontrolliert. Es geht dabei vielmehr um eine medikamentös herbeigeführte Bewusstseinsverminderung. Keine Schmerzvermeidung oder die Flucht von all den Leiden, die diese Welt für uns bereithält. Kurz gesagt, dies ist kein verschleppter Suizid. Ich bin nicht lebensmüde. Ganz im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, dieses Schneckenhaus endgültig zu verlassen, das wir mit diesem kleinen Wörtchen Ich markieren.
Bitte setzen Sie sich doch. Die Suppe wird noch kalt.
Ich hasse Pastinakensuppe. Sie weiß auch, dass ich diese Suppe hasse. Trotzdem gibt es immer wieder nach dem Aufwachen.
Pastinakensuppe?
Mahlzeit.
Jede Epoche hat ihre Wege auch hervorgebracht, sich dieses Abfallproduktes der Menschwerdung namens Subjekt zu entledigen. Sei es über den Weg der Askese, des Tanzes oder des Gebetes, einen Grad der Versenkung zu erreichen, der uns dann trennt von dem, was wir zuvor für unseren Kern gehalten. Heute jedoch legt uns die moderne Pharmakologie die Werkzeuge in die Hände, oder besser in die Hände meiner Gattin, um auch noch einen Schritt weiter zu gehen, dort, wo eine namenlose Leere zu uns spricht.
Was ist denn das?
Das ist die Stopfleber.
So viel erstmal zu mir. Was ist mit Ihnen? Was bringt Sie denn zu uns?
Schauers Tochter hat mich engagiert, um ihren Vater aufzuspüren. Der Herr Ingenieur Huber hat mich dann auf Sie verwiesen. Bisher fehlt jedoch jede Spur aus einer vagen Vermutung, dass der Ministerialrat Kerninger da in die Sache involviert. Sie kennen ihn vielleicht ja aus den Medien.
Der Schauer ist ein guter alter Freund von uns.
Obwohl wir nun schon seit geraumer Zeit nichts mehr von ihm gehört.
Jetzt fällt mir ein, dass er etwas verwirrt bei unserem letzten Telefonat.
Verwirrt?
Sie wissen ja vielleicht, in welcher aussichtslosen Lage er sich gesundheitlich befunden hat.
Warum ging es in dem Telefonat?
Ich habe ihm angeboten, palliativtherapeutisch tätig zu werden, um ihn einigermaßen frei von Schmerzen einzustellen.
Und?
Er hat von Versuchen gesprochen. Versuchen, einen neuen Umgang mit seiner Situation zu finden. Er habe neue Erkenntnisse gewonnen. Erkenntnisse, die ihm einen dankbaren Weg aufzeigen würden. Ich habe ihn gebeten, sich bei mir zu melden, wenn ihm etwas auf seiner Seele liege.
Das ist wohl auch die Eigenschaft, die ihn, den Menschen, am entschiedensten da vom Getier absondert. Das Tier wird sich des Todes erst bewusst im Todesschrei, während der Mensch in seinem ganzen kulturellen Dasein von diesem einen finsteren Fluchtpunkt aus bestimmt ist. Freilich gibt es auch Ausnahmen, wie Rabenvögel, die zum Sterben ihre ausgewählten Plätze suchen. Aber das volle Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit erlangt im Grunde nur der Mensch. Ich könnte mir vorstellen, dass er, der Schauer, auch gewisse Vorkehrungen getroffen, um sich da auf den Übergang, der ihm nun mal bevorsteht, bestmöglich sich darauf vorzubereiten. Es lässt sich der Tod bekanntermaßen ja nicht proben. Aber man kann sich da im Leben schon eine gewisse innere Gestimmtheit da zum Tode hin aneignen, die einem diesen Übergang erleichtern würde.
Ich denke, wir haben dich verstanden.
Ich sehe ihn, den Tod, nur mehr als einen guten alten Freund, der mich von diesem immer schon verwesenden, dem stinkend gammligen Leib befreien wird. Der Tod schält mich heraus aus dieser faulen Frucht, die ohne mich verwesen könnte.
Ist der Schluss jetzt?
Mein Leib ist doch schon dieses wurmzerfressene Grab, aus dem ich da im Augenblick des Todes heraus dann steigen werde. Der Tod erlöst ihn aus all dem irdischen Dreck.
Jetzt braucht es von der Stopfleber.
Hastig stopft er sie, die Stopfleber, da in sich rein.
Wein!
Greift nach dem Weinglas, um das Stück hinunter sich zu spülen. Da hustet er, weil dieser Brocken Leber nicht seinen Weg da in den Magen finden will. Nein, pfropft sich drauf auf seine Luftröhre und ist der Schluckreflex zu schwach. Und auch der Wein, mit dem er seinen Atemweg frei sich spülen will, hilft nun nichts mehr.
Hilft mir!
Alles in Ordnung?
Hilft! Keine Sorge.
Und hustet, prustet röchelnd vor sich hin und steigt die kalte Angst ihm ins Gesicht. Stimmlos stammelt er:
Hilfe! Hilfe!
Und will aufspringen, er, der Schlicht.
Vorsicht!
Da merkt er erst, dass sie die Bitter hinter ihm und ihn zurück da in den Tonnetsessel drückt. Und während er, der Gatte, verzweifelt um ein bisschen Luft noch ringt, da schreitet sie die Bitter mit einer seltsamen Gelassenheit. Als kenne sie die Prozedur nur allzu gut, schreitet grinsend sie die Tafel runter. Um ihrem Gatten dann von hinten mit beiden Armen um die Brust zu fassen, den Heimlichgriff zur Anwendung zu bringen.
und presst nun wiederholt die Faust da in die Magengrube ihm, bis dass der Pfropfenstopfleber sich löst, um dann in hohem Bogen durch den Raum zu schießen und da auf dieser Obstschüssel, die mitten auf dem Tisch, wie so ein Meteorit, ein fleischiger, dann einzuschlagen. Zwischen all den Südfrüchten ein stopfleberner Krater.
Hat das jetzt wieder müssen sein?
Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft auch zu machen.
Ich hätte Sie sollen vorwarnen, was Sie erwarten wird bei uns. Aber wo bliebe dann die Überraschung? Das wäre doch sterbenslangweilig, wenn man bei allem schon von Anfang an wüsste, was einen noch erwartet, oder?
Naja.
Übrigens, der Schauer hat sich dann noch einmal bei mir gemeldet, fällt mir gerade ein, wegen dem Schlafmittel, das ich ihm hätte verabreichen sollen, bevor er sich da in den Eisschrank legt. Ich weiß von Ihrem Plan, ihn als Gefrorener zu transportieren. Nur, dass er da am Telefon, da wollte er von all dem nichts mehr wissen. Dass er das letzte »Du sollst nicht sein«, das dürfe er sich nicht selbst zuflüstern, das müsse schon der Tod selbst ihm sagen. Weil eines könne er sagen mit absoluter Sicherheit, dass man da in den Kindern weiterlebe, das sei die unheimlichste Lüge, die es gäbe. Wenn er jetzt sterben würde, das wäre tanzend auf seinem Grab. Da riss die Leitung plötzlich ab und nur ein Dauerton blieb da zurück.
Kerminger?
Ich bin's.
Wie war das Abendmahl?
Der Schlicht steckt seine Nase etwas tief in diese Angelegenheit.
Eigentlich bin ich doch eine sanfte Natur.
Du hast doch Handlanger, die sich für dich die Hände schmutzig machen.
Doch, dass man mich immer wieder heizen muss, bis dass das Blut mir kocht, bis dass ich dann zu radikalen Maßnahmen gezwungen bin.
Das hast du dir nun wirklich nicht verdient.
Dafür wird jemand büßen müssen.
Blumen Urbanek, was darf ich für Sie tun?
Es ging um eine venezianische Trauerfeier.
Es bietet der Herr Urbanek nämlich eine ganz besondere Dienstleistung auch an, ein todsicheres Geschäft, wie man so sagt.
Eine Goldgrube.
Lebendbegräbnisse. Im großen Stil. Also als eine Art Grußbotschaft. Weil wenn es eines gibt, von dem er überzeugt,
der Urbanek, dann, dass im Angesicht des Todes, da in dem letzten Augenblick, man noch mal anders auf die Welt draufblickt. Liegt man erst die 2 Meter tiefer, beginnt ein Umdenken im Menschen drin. Gerade in schwierigen Entscheidungsprozessen kann so eine Beerdigung bei lebendigem Leibe, kann wirklich wahre Wunder tun.
Es läuft wie folgt. Der Kunde, also der andere Kunde, kommt in den Blumenladen und statt gewohnt unschlüssigem Gefrage, wie viel denn für den Trauerschmuck man zu entlöhnen, ohne sich freilich zu blamieren, bestellt der andere Kunde ohne große Umschweife eine
venezianische Trauerfeier.
Genau in diesem Wortlaut.
Name der Zielperson?
Franz Schlicht.
Also sind wir uns, was das Finanzielle anlangt, einig. Ziehe ich heute Nacht noch los, um diese Zielperson an einem für die Zwecke gut gewählten Ort dann zu vergraben. Dabei ist strengstens darauf zu achten, dass man die Probeleiche nicht länger als 17 Minuten unten lassen darf. Klingt nicht nach viel, doch da im Sarg, in dieser Ausweglosigkeit, da ist das eine Ewigkeit. Da scharren manche sich die Finger wund am Sargdeckel, dass er danach ganz blutig ist. Auf Wunsch wird gerne auch ein kleines Grußkärtchen der Zielperson, bevor sie wieder ausgesetzt wird, zugesteckt.
Nicht nötig. Er wird sich's denken können.
Nun gut, ich hätte auch noch einen Trauersänger bei der Hand, diskret und äußerst wirkungsvoll. Der hat sogar schon an der Staatsoper gesungen. Wenn der das Lacrimosa anstimmt, bleibt keiner ungerührt. Das macht so eine Intervention zur außerweltlichen Erfahrung.
Es soll der Trauerfeier an nichts fehlen.
Na, dann würde ich vorschlagen, Sie stellen Ihrer Zielperson ein Kärtchen zu, auf dem in etwa dann geschrieben steht:
Hab Ihnen noch was mitzuteilen in der Sache Schauer. Wir treffen uns an sicherem Ort, Kriau, am alten Pferderennplatz, Stallungen um Mitternacht, gezeichnet Frau Dr. Bitter.
Begibt er sich des Nächtens dann dort auf die Trabrennbahn, wo so viele schon ihr Glück gelassen?
Frau Dr. Bitter? Frau Dr. Bitter? Ich hätte nicht alleine kommen sollen.
Die Gasse runter. Vorbei an leeren Koppeln. An Pferdeanhängern, Heuhaufen. Dann schnappt die Falle zu.
Scheiße, Pferdeapfel.
Nee, nicht umdrehen, sonst knallt's.
Ich?
Was hab ich gesagt? So, mitkommen, dort um die Ecke.
Was wollen Sie von mir?
Ruhe. So, da. In die Baugrube runter.
Warum ist da ein Loch? Was soll das alles? Warum steht da auf dem Kranz dort, geh du voraus, geliebter Franz? Ich bin noch nicht so weit. Ich lebe noch. Ich will nicht...
Rein da!
Ah! Ich lebe noch! Ich will nicht sterben! Ich lebe noch!
Jeder Hammerschlag.
Auf jeden Sargnagel.
Wie so ein Schlag auf meinen Kopf. Und spür mit einem Mal die Wunde wieder da an meinem Hinterkopf. Und schrei mir die Seele aus dem Leib. Da heben sie den Sarg jetzt auf und lassen ihn in die Grube runter. Das Unsaft er dort aufsetzt. Ich höre von draußen dumpf den Sänger noch. Fährt sie die kalte Angst mir jetzt in die Glieder. Und scheint noch einmal diese enge Kammer. Die stockfinstere, dreh mich und scharre an den Wänden. Mein Kopf pulsiert wie eine Pumpe. Doch dann schon Angst. Dass ich nun völlig den Verstand verliere, als diese Wunde pocht am Hinterkopf wie Pferdetritte und mir die Todesangst die Luft schon nimmt.
Kein Stoßgebet. Kommt mir da in den Sinn. Kein rettender Gedanke eines Stoikers. Keine zehn buddhistische Weisheit.
Nur ein Wort.
Ein Safe Word.
Und schaufeln wie verrückt, der Urbanek und auch der Trauersänger. Als sie den Deckel wieder aufhebeln, liegt da der Körper von dem Schlicht ganz regungslos im Sarg. Scheintot. Schockgefrostet jetzt, der Schlicht. Wie eines seiner Tiefkühlkostprodukte, die beim Kontaktgefrierverfahren im Plattenfroster bei minus 50 Grad ihr letztes Fünkchen Wärme dann abgeben müssen. Und dieser Tanz der kleinsten Teile nun zum Stillstand kommt, damit sie schonend konserviert die volle Frische sich bewahren. Ein Knarzen, das durch lange Gänge näher rückt, Gummi auf Linoleumboden, das ist der Tulp. Immer lauter wird das Knarzen, bis der Tulp da am Seziertisch steht, auf dem der Schlicht liegt, aufgebahrt. Er liegt noch immer wie gelähmt, nur seine Augen schauen raus da aus dem regungslosen Leib. Und greift der Tulp jetzt nach dem Messer, um an Schlichts Brustkorb diesen Y-Schnitt durchzuführen, der ihm die inneren Organe soll freilegen. Und nimmt er jetzt, der Scheintote, die ganze Kraft zusammen, die da in seinem ausgefrorenen Körper sich noch finden lässt, und hebt zitternd seine Hand.
Sie können mich doch nicht derart erschrecken. Ich habe ein Skalpell in meiner Hand. Hätt sie jetzt fast, naja, Sie wissen schon.
Mir ist so furchtbar kalt.
Warten Sie, ich werde Sie etwas einpacken.
Danke.
Es hat der Amtsarzt, der Sie eingewiesen, schon so manchen Schnitzer sich erlaubt. Stichwunden übersehen und dergleichen. Aber dass er einen Lebenden für tot erklärt, das ist nun die Spitze. Ich meine, man weiß es eh, woher das kommt. Gluck, gluck. Weil wenn man da nicht klar die Linie zieht, da zwischen Tod und Leben, Dann kommt man in Teufelsküche, gerade hier in einer Pathologie. Die Feststellung des Todes durch den Arzt markiert doch diese Grenze. Bis hier ist man lebendig, von nun an tot. Und nichts dazwischen, so wie Sie.
Selbst Lazarus, der schon nach ein paar Tagen gestunken hat, wollte sich von Jesus nicht so recht wieder zurück ins Leben rufen lassen.
Es gibt's nicht. Hatten wir hier einen Suizid hier auf den Tisch bekommen, einen Ingenieur, der sich in seinem Eigenheim hat eingemauert. Nach ein paar Tagen hat er einen derartigen Duft verströmt, dass es eine Passantin auf der Straße dann gemeldet.
Ein Ingenieur? Wie ist der umgekommen?
Die Polizei hatte einiges an Schwierigkeit, zu seinem Leichnam überhaupt erst vorzudrängen, eine Festung. Es scheint, als habe er den Tod sich selber zugefügt, sich heimgedreht, wie man so sagt. Mit einer Selbstschussapparatur, einer Selbstgebastelung. Der Obduktionsbericht soll Klarheit schaffen, ob Unfall und Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden können. Die Kollegen aus dem Dezernat haben berichtet, dass es um ein nicht unbeträchtliches Vermächtnis gehe. Immobiliarvermögen, ein aufgelassener Vergnügungspark im Süden, den er sich erst vor kurzem von einem gewissen Herrn Andreas hat ererbt. Das Grundstück, auf dem der Dino-Park, hat diesen Monat nun schon seinen dritten Besitzer erlebt.
Wie soll das gehen, das mit der Fremdeinwirkung, wenn er sich eingemauert hat?
Ein loser Zahn gibt mir noch Rätsel auf, den ich in seiner totenstarren Hand gefunden habe.
Was? Was denn für ein Vergnügungspark im Süden?
Ein ungeschliffenes Juwel, Urzeitriesen, Dinosaurier. Nur einen Steinwurf weg vom Mediaquarter. Es hat ein Herr Andreas versucht, die Attraktionen dort wieder in Schuss zu bringen, nur dass just dieser Herr Andreas es war, der an der Nordbrücke ins Wasser ist gegangen. Die Leiche, die sie mit der jungen Frau das letzte Mal beschaut.
Und muss man als Ermittlerin, wenn dieser Zufall wie in diesem Fall hier recht kunstvoll ausfällt, wenn sich die Dinge auf wundersame Weise zu wiederholen scheinen? Und hoppla, noch einer hops gegangen, muss man dann jeden einzelnen Stein umdrehen, weil sich der Zufall für gewöhnlich doch nicht so glücklich fügt. Und laufen die Ermittlungen hier gerade in alle Richtungen?
Hast du das Kreuz und auch die Schaufel mit?
Hier ist doch gut.
Ein Stückchen weiter noch. Davon ist eine schöne Stelle.
Das ist kein Ort und keine Uhrzeit, um sich herumzutreiben.
Wir sind ihm diese letzte Ehre schuldig.
Norbert, es ist ein Vögelchen.
Ein hilfloses Geschöpf, das wir geopfert haben.
Dann warum suchen wir des Nachts auf einem ausgedienten Dino-Park nach einer letzten Ruhestätte für ein winziges Kanarienvögelchen?
Na, weil die Vögel doch die letzten Artverwandten von den Dinosauriern. Wir legen ihn zu seinen Ahnen.
Na gut, wenn dir dann leichter. Da vorne, an dem umgekippten Stegosaurier, ist eine gute Stelle.
Liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt. Was war das? Ist da wer?
Dort, im Gras.
Da, das ist da schlicht.
Lass mich los.
Wie kannst du es wagen? Dabei bist du doch schuld an seinem Tod. Auch noch seine Totenruhe?
Ich wollte ihn nur zu einem angemessenen Übergang ins Jenseits helfen.
Ich schlag da dein Schädel ein!
Robert, das bringt doch nichts!
Harald, lass mich los! Das war doch nur ein rotfaktoriger Kanari, der niemandem etwas zu leide!
Welcher Kanari?
Du Elender! Ah, ich seh nichts mehr! Meine Augen! Hört mich mit der Taschenlampe! Wo ist er hin?
Tiefer in den Echsenwald!
Ihm nach!
Er muss gestürzt sein.
Kannst du ihn sehen?
Der Schrei kam dort von dem Triceratops.
Stopp. Wir kehren um.
Aber
das ist kein Ort für so etwas.
Da braut sich was zusammen.
Wolkentürme. Wulstig wie ein Krebsgeschwür.
Und ist die ganze Tragik einer Reinigungsunternehmerin, dass man den Dreck sieht und sieht, wie er entsteht.
Wie er immer wieder aufs Neue dann entsteht, der Dreck.
Doch unsere Tätigkeit, die fängt erst an, wenn diese Sauerei erst einmal angerichtet. Und weiß ich auch, dass so ein Dreckskerl wie der Schlicht, dass der sich für besonders schlau hält, weiß ich doch schon, dass das heute noch unsauber wird ausgehen. Ich verputze mich das nur. Mein Geschäft fängt nun mal an, wenn dieser Dreck in alle Ecken mal gekrochen ist.
Scheiße, ich blute.
Nun haben seine Augen sich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt, seine Pupillen auf natürlichem Wege sich geweitet. Sieht etwas weiter hinten da im Park ein Licht, ein blaues Licht aus einem riesengroßen Maul rausscheinen. In Neonlettern stand dort mal der Schriftzug Dino Reste und sind ein paar von diesen Leuchtbuchstaben ausgefallen. Das D, das I und auch das letzte E leuchten schon nicht mehr. Liest man nun nur mehr No Rest. Der Schlicht geht jetzt drauf zu auf diesen Schlund und hört erst leise Rauschen da aus dem Rachen von dem Saurier, wo auch das blaue Licht herkommt. Es funkeln seine Augen, funkeln jetzt mit jedem Blitz. Die Zunge hat er ausgerollt wie einen roten Teppich. Drumrum stehen aufgereiht die schulterhohen Zähne.
Was machen deine Kopfschmerzen?
Boah, du hättest mich fast zu Tode erschreckt. Was machst du hier?
Ich habe mir Sorgen schon um dich gemacht, weil du nicht mehr ans Telefon. Wir hatten eine Abmachung, dass du den Vater für mich findest. Wo kommen wir dahin, wenn wir uns nicht an unsere Verpflichtungen mehr halten?
Ja, ich brauchte etwas Zeit, um wieder auf die Füße.
Als du dich nicht mehr hast gemeldet, da habe ich an deiner Ehrlichkeit gezweifelt. Und treibt der Zweifel uns schon mal zu mancher Dummheit?
Was du hier machst in dem verlassenen Vergnügungspark nach Mitternacht, habe ich gefragt.
Hab eine Broschüre von dem Park bei Vaters Sachen heute gefunden.
Und da bist du hergefahren?
Ein Erlebnis für die ganze Familie. Nur jetzt finde ich den Weg hinaus nicht mehr. Magst mich rausbegleiten, damit ich nicht auch noch verloren gehe?
Ja, klar.
Schon seltsam, wenn die Kinder die ausgerissenen Eltern suchen müssen. Husch, husch, nach Haus mit euch.
Scheiße, mein Bein. Ich wollte doch da in der Reste unten nach dem Verbandszeug suchen. Das geht ganz schnell.
Dort unten findest du nur nichts.
Lass mich los.
Niemand. Niemand wird dich finden.
Los.
Niemand. Weil er sich selbst schon längst verloren hat.
Und geht der Schlicht den Gang am Ende von der Treppe nun entlang, der wulstig ausgeformt wie eine große Speiseröhre. Dort, an den fleischfarbenen Wänden, eingelassen Dioramen. Abbilder da aus der Zeit der Dinosaurier. Und steht jetzt an der Tür und hört es rauschen hinter ihr. Da stößt der Schlicht sie auf. Dahinter ein Imbiss im amerikanischen Stil der 50er. Chrom und rote Lackpolsterbezüge, Hocker, Theke, Tortendrehvitrine. Die Tische und Sessel sind an der Hinterseite aufgereiht, um 4 Tiefkühltruhen Platz zu machen. Der Schlicht geht auf die Truhen zu, die rauschenden, als plötzlich da aus dem Wasser in der Truhe ein Körper hochschnellt, der dem Dr. Schauer seiner ist.
Ah, der Schlicht. Sie hätte ich ja beinahe vergessen. Reichen Sie mir bitte meinen Bademantel. Es tut mir leid, dass ich nicht zum ausgemachten Zeitpunkt da im Keller war. Aber die Pläne, meine, haben sich etwas geändert.
Schluss jetzt! Ich bin, um sie zu finden, zweimal beinahe um Leib und Leben gekommen. Das eine Mal hat man mich schon in einem Sarg vergraben. Ich hab als Leiche unter Leichen schon gelegen und bin dann doch zurück, um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen. Also, was hat das alles zu bedeuten?
Unter 0 Grad Bäder. Ich habe so ein Tutorial mir angeschaut, wie man aus Tiefkühltruhen unter 0 Grad Bäder baut. Das ist der wahre Jungbrunnen. Die Zellen verjüngen sich nach diesen eisig kalten Bädern. Die heilende Kraft der Kälte wird auch schon in der akuten Krebstherapie heute angewandt. Ich hoffe nur darauf, dass ich ein bisschen Zeit gewinne mit dieser Anwendung.
Wozu?
Meine Tochter hat gerade erst mich aufgesucht, mich ausfindig gemacht. Das hat mich einiges an Energie gekostet. Wie doch der Nachwuchs immer auf Energiekosten der Eltern geht. Es ging um unsere Gruppe wieder mal.
Was denn für eine Gruppe?
Wir waren 5. Der Huber, die Bitter, der Kerninger, der Herr Andreas und ich selbst. lose Bekannte aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Doch was uns alle verbunden hat, war eine geteilte Sorge, wie man es schaffe, richtig aus dem Leben mal zu scheiden. Und hatte ich in einem Buch von Stevenson von einem Selbstmordclub gelesen. So eine Art Sterbeverein. Im Fall des Falles müsste man sich nicht selbst da aus der Welt rausnehmen. Nein, einer der Vereinsmitglieder würde diesen vermeintlichen Selbstmord dann inszenieren. Das Los sollte entscheiden, wer ihn dann oder sie umbringen werde.
Und Ihre Tochter?
Ich habe keine Tochter mehr. Ich habe mich heute Abend losgesagt von ihr. Weil es mit einer solchen Tochter, da kann es keine Versöhnung geben. Ich hätte gemeinsam mit dem Kerninger alles zerstört.
Weil sich der Kerninger in sie verschaut.
Der Herr Ministerialrat ist der lächerlichsten Illusion von einem zweiten Frühling aufgesessen. Hat sich da an der Tochter, meiner, seine Frühlingsgefühle abgeholt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie jemand, der wie er, der Kerninger, seines Lebens überdrüssig, jemand, der derart verlebt, sich dann so eine Lebenslust will wieder einreden.
Und der Verein?
War nur mehr eine Totenkammer, die er plündern wollte. Und wusste er, der Kerninger, weil wir uns gegenseitig in die Testamente aufgenommen, dass, wenn er nur als Letztes stirbt, wenn er uns lebensmüdes Pack beseitigt, dass dann das alles hier, die Baugründe, ihm dann zugutekommen würden. Zwei Steine sind uns schon gefallen. Der Huber sei noch lange nicht bereit gewesen für den letzten Schritt. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, mehr nicht, um mich da an dem Kerninger mit aller angebrachten Härte dann zu rächen. Hab nämlich in Erfahrung bringen können, dass er, der Kerninger, über eine Reinigungsfirma Schimmelteufel Geldwäsche im großen Stil betreibt.
Wir fahren jetzt ins Krankenhaus.
Das ist sehr anständig von Ihnen. Nur ist das für mich keine Möglichkeit. Ich kann es nicht verstehen, warum Sie mir diesen einen letzten Wunsch, einem Todgeweihten, noch verwehren wollen.
Liegt man erst die 3 Meter tiefer und hört die schwere Erde auf den Deckel fallen, schießt dann die kalte, kalte Angst da in die Adern rein, schnürt zu den Hals, dass man kaum atmen kann. Und plötzlich wird man sich der ganzen Auswegslosigkeit bewusst. Der bitteren Gewissheit bricht dann mit aller Urgewalt herein und legt sich wie feuchte Erde da auf einen drauf und erdrückt einen die letzte Einsicht, dass man jetzt alles wird hergeben müssen und nur mehr dieser Rest zurück, der nicht des eigenen Namens wert und dass auch dieser Rest wird wegfallen noch von dieser Welt, ist man dann völlig allein. Wird noch einmal weniger. Nur, dass mir da, in dem Moment der absoluten Verzweiflung, im Nullpunkt, Augenblick des Todes, das lächerlichste Wort dann eingefallen ist. Das muss man sich mal vorstellen, dass einem mitten in der größten Todesangst, wo alles droht, einen zu erdrücken, dann, dass einem dann das Wort Riraku einfällt. Riraku. Der lächerlichste Klang. Und trotzdem plötzlich eine Entspannung. Ein Lachen können. Hat aus dem Wort heraus unerwartet eine Heißüberraschung mich überkommen. Alles dann ganz einfach. Lächerlich einfach.
Erlaubst dir auch noch einen Spaß mit
Herr Doktor? Tot.
Als wieder er rauf in das Maul des Dinosauriers, kommt es ihm da die Treppe schon entgegen, bächeweise. Der Totenfluss, denkt er, der lang ersehnte Wolkenbruch. Und liegt noch immer da die Astrid, auf der Zunge an den Zahn gelehnt, den Blick starr in den Schlund gerichtet. Sie muss sich ihren Kopf gestoßen haben, als sie gestolpert ist vorhin. Als hätte der Zahn da hinter ihr, als hätte der Zahnfleisch bluten. In ihrer Hand ein kleiner, nicht zu weißer Zahn. Und lässt er schlicht sich von dem Ungeheuer ausspeien in die dunkle, feuchte Nacht, will sich nicht umdrehen mehr. Da schlägt ein Blitz ein in die Plastikhaut der Reste und steht mit einem Mal in Flammen. Lichterloh. Und könnte schwören er, der Schlicht, dass er ein Reh im Dickicht grad gesehen, das kurz, wie er, da in die Flammen reingestarrt.
Mein Lieblingstier heißt Winter. Hörspiel in zwei Teilen von Ferdinand Schmalz. Nach seinem gleichnamigen Roman. Teil 2. Mit Samuel Stojanow, Julia Franz Richter, Barbara Horvath, Lore Stefanek, Max Meyer, Lukas Gander, Werner Strenger, Wolf-Dietrich Sprenger, Johannes Zeiler, Alma Hofmann, Timo Strutzenberger, Michael Rastl, Julia Riedler, Burkhard Klausner, Thomas Reisinger, Hans Richter und Fabian Wittke.
Und sehe von Weitem schon die zwei Gestalten, da oben am Dach von dem Betonblock mit der Aufschrift Feuerwerke Fabian, und steige aus, da aus dem Streifenwagen, und gehe auf den Laden zu.
Was machst du da am Dach vom Feuerwerksladen?
Spiel eine Runde Golf.
Alter, sind das da Christbaumkugeln?
Ab dem Herrn Ministerialrat Kerninger einen Hausbesuch abstatten müssen, weil seine Handlanger meinen Kanarier auf ihrem Gewissen haben.
Das waren Schimmelteufelsjungs. Weiß, wo sie ihn vergraben haben.
Der Schimmelteufel und dem Kerninger geht es jetzt an die nicht ganz so sauberen Krägen.
Der Wind hat sich gedreht.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Geldwäsche.
Wer ist das?
Die Kommissarin. Also die Renate.
Hast du etwas verbrochen?
Im Gegenteil.
Was ist das Gegenteil von was Verbrechen?
Weit ausgeholt, über den Kopf und dann in einem Schwung.
Dass sie die Christbaumkugel mit dem Hakenkreuz in tausend kleine Splitter, die glitzernd wie ein Feuerwerk, sich auf das Brachland hinterm Feuerwerksladen dann verteilen.
Ob neue Christbäume draus wachsen?
Ich hab gesehen, ihr habt schon wieder Wild im Sortiment.
Soll ich für dich was mitbestellen?
Zweimal Fasan im Ganzen.
Fabian, hab nochmal nachgedacht darüber, was du beim letzten Mal erzählt. Dass du dich fühlst, als wärst du Teil von irgendeiner größeren Erzählung. Ich bin da anderer Meinung. Das alles ist zu unwahrscheinlich für so eine Erzählung. Die Wirklichkeit ist freier noch erfunden, als jede Erzählung das zusammenbringen wird.
Komposition Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke. Technische Realisation Christian Alten, Sebastian Ohm und Manuel Gluschewski. Regieassistenz Sarah Veit. Regie Henry Hüster. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2022.
Du willst noch mehr Krimis?
Die spannendsten Politthriller aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft. Gesellschaft.